Es war eine, einmal eine Prophet Jesaja, Kapitel 5. Und zwar vom Vers 8 bis zum Vers 23. Und ich lese das abschnittsweise. Sechsmal beginnt der Abschnitt jeweils mit dem Wort Wehe. Man benutzt das, wenn man jemanden ganz ernsthaft warnen will. Wenn kleine Kinder dabei sind, irgendwelchen Quatsch machen, und man sieht das und will das verhindern, dann sagt man, wehe, mach nicht. Und das hat gleichzeitig im Wort eine zweite Bedeutung. Das ist in diesem Wort mit drin, das ist Schmerz. Es tut was weh. Ich habe von einem anderen Mann Gottes vor vielen Jahren eine wichtige Sache gelernt. Überall, wo die Bibel sagt wehe und eine Warnung mit diesem Wort in Verbindung ausspricht, dann wird gleichzeitig ein Thema angeschnitten, was Schmerz, was Krankheit auslöst, wenn man nicht darauf achtet. Wir werden uns also heute mit 6 Bereichen beschäftigen, von denen Gott uns warnt, dass wir sie unbedingt nicht machen sollen. Wenn wir nicht hören, dann ist nicht nur die Schwierigkeit, die jeweils genannt wird, als Folge, sondern zusätzlich durch jedes dieser Dinge kann man Krankheiten bei sich auslösen. Wir lesen im dritten Buch Mose, im zweiten Buch Mose, ich bin der Herr, dein Arzt. Gott will, dass wir gesund werden. Und manchmal müssen wir dafür richtig kämpfen. Krank wird man durch Nachlässigkeit. Da müssen wir nicht uns anstrengen. Gesund werden geht meistens nicht ganz so leicht. Da muss man wirklich sein Leben ausrichten. Da wollen wir einmal auf diese 6 Punkte gucken. Wehe denen, die Haus an Haus rein, Feld an Feld rücken, ist gar kein Platz mehr ist. Und ihr allein sesshaft seid inmitten des Landes. Von meinen Ohren hat der Herr der Herrscharen gesprochen, wenn nicht die vielen Häuser zur Wüste werden, die großen und schönen ohne Bewohner. 8 bis 10. Den 10 Ar Weinberg werden 1 Hektoliter bringen und 1 Maß Samen wird nur einen Eimer füllen. Im ersten Moment weiß man gar nicht, was damit gemeint ist, oder? Das hat vor allem damit zu tun, mit einer Grundhaltung, die hier in Europa ganz verbreitet ist. Keine Freiräume zu lassen, die der Allgemeinheit gehören. Das, was uns hier beschrieben ist, ist eigentlich die Wurzel des Kapitalismus. Das heißt, ich will haben. Und was ich nicht haben will, will der andere haben. Und schlimmstenfalls kämpfen wir dagegen. Oder vielleicht auch, wir tun uns zusammen. Aber auf alles muss jemand die Hand legen. Wenn ich das nicht nur auf diese materiellen Sachen beziehe, hier geht es ja speziell um das Land, dann wird es noch verständlicher. In Deutschland ist eine Grundhaltung seit langer Weihnachtszeit, alles, was man sich denken kann, zu besitzen. Es gibt eine ganz berühmte Geschichte von einem russischen gläubigen Mann, der mehr als 150 Jahre vorher gelebt hat. Die Geschichte heißt, wie viel Erde braucht ein Mensch? Russland ist ja riesig, größte Land der Erde, so 2-mal so viel Einwohner als Deutschland, aber 30-mal so viel Platz. Und dort ist es noch so, da gibt es riesige Flächen, die gehören niemand. Teilweise ganz fruchtbares Land. Immer hat man Menschen gesucht, die aus anderen Ländern dorthin kommen und sich das Land dann bestellt. Und aus dieser Zeit der Gebietsherrscher, Ataman, hat gesagt, jeder kann sich von meinem Land, also von meinem Gebiet, in dem ich der Herrscher bin, so viel nehmen, wie er an einem Tag von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang mit seinen Eigentümern umlaufen kann. Das hat ein älterer Bauer erfahren, der war schon ganz reich. Aber man kann ja immer noch ein bisschen reicher werden. Ne? Das Land gibt sogar noch geschenkt. Was kann man da nicht alles machen? Also er fährt an den Tag hin,
was mit dem
Pferdewagen, ganz aufgeregt, mit der Nacht schon unterwegs. Und früh am Morgen, als die Sonne aufgeht, sitzt der dicke Herrscher und wartet schon, ob jemand kommt. Und da kommt der, verneigt sich und sagt, ja, nimm ein paar Stöcke mit. Am Ende, wenn du an einer Stelle bist, steckst du rein, dann läufst du an der anderen Seite und dann. Aber musst wissen, wenn du das nicht schaffst, bis zum Sonnenuntergang.
Du hast nichts.
Spätestens, wenn die Sonne untergeht, musst du hier sein. Ich war ganz aufgeregt. Hat sich natürlich seinen Rucksack mitgenommen mit dem Fressbeutel und dann geht's los. Ja. Dann läuft er los. Was für schöne Erde, besser als das, was ich zu Hause habe. Was für ein Glückstag für mich. Natürlich ein bisschen aufgeregt, denke hoffentlich, darf nicht zu weit gehen. Aber es ist noch früh am Morgen, ich will so weit laufen, wie ich nur kann. Und er wandert und wandert und wandert. Ich bin im Vormittag, ist richtig heiß und denke da jetzt nicht langsam.
Warum ist
an der Richtung, wenn ich die richtige, schöne Viereck schaffen will, ein Stück noch dorthin, da ist, fängt dann der Wald an, bis dahin will ich, dass ich dann gleich
noch
läuft dahin, steckt den ersten Stock dann rein, will gleich weiter, denke, nee, ein bisschen was muss ich noch essen. Dann sind ihm die 10 Minuten schon zu lange.
Die gibt ja auch der Rampe, der schreibt aber rein.
Oh, da geht er. Mittags wird ihm richtig schön hoch.
So.
Er hat schon überlegt, da habe ich vielleicht zu viel mitgenommen. Ich habe ein bisschen vom Essen rausgeschmissen. Ich bin zwar so aufgeregt, konnte heute früh gar nicht richtig essen, aber ich habe ja gestern und vorgestern ganz ordentlich gegessen. Ich brauche nicht dafür. Da läuft bis weit über Mittag. Sieht an der Sonne, jetzt wird aber höchste Zeit, dass ich den zweiten Punkt einstecke. Aber wenn er gut richtig sieht, da hinten ist ein Fluss, wenigstens den soll er noch schaffen, dass er dann auch seine Tiere ganz gut tränkt.
Und
dann das erste Mal rennt, dass er nicht Zeit verliert.
Zweite
Stunde. Merkt er, jetzt zittern die Beine, jetzt muss er wirklich einfach gegessen. Zeit zum Kacken hat er sich gar nicht mehr genommen.
Lass mal los.
Und läuft.
Raft, raft, raft.
Und der sieht, die Sonne geht natürlich runter. Das Dorf, wo wir gestartet waren, war mein Weg. Dort ging es nichts mehr. Dann hat er überlegt und hat gedacht, das habe ich gar nicht mehr so richtig gerade hingekriegt. Ich darf das nicht verpassen. Einfach schräg rüber. Hoffentlich halt die ordentliche Richtung. Das wäre ja unverzeihlich, wenn ich das nicht schaffe. Aber den ganzen Tag ist er gelaufen und gelaufen. Und jetzt merkt er so langsam,
warte,
je mehr er sich anstrengt und je mehr er aufgeregt ist, wie seine Beine zittrig werden. Zum Schluss, die letzten 2 Stunden, ist er nur noch am Dauerlauf. Rucksack weggeschmissen, letzten Stock weggeschmissen, Jacke weggeschmissen, nur noch seine Stiefel. Dann, als die Sonne schon über dem Horizont ist, sieht er endlich ganz am Ende sitzt. Und jetzt gibt er natürlich Angst. Er kann sehen, wie die Sonne immer weiter runtergeht und gleichzeitig, wie er immer näher an den Mann rankommt. Und die Leute vom Dorf waren inzwischen gekommen. Er hat natürlich gedacht, vielleicht hat er sich unterwegs verlaufen, kommt gar nicht mehr zurück. Und dann die letzten Kilometer rennt er, weil er merkt, die Sonne ist schon an dem Horizont geflogen. Und als er ankommt, ist die Sonne gerade untergegangen. Und der dicke Lach. Und das ist das Letzte, was er hört. Er hat sich so verausgabt, dass sein Herz stehen geblieben ist. Er lacht nicht schadenfreudig, der Mann, sondern der wollte ihn beglückwünschen, der das Land verschenkt hat. Und dann sieht er, der mit so einer großen Hoffnung gestartet ist, liegt tot vor ihm. Dann sagt er zu seinem Diener, schade, jetzt gib ihm das Land, was er wirklich braucht. Wie viel ist das?
Millionen.
Das ist eine Geschichte. Aber Millionen Menschen leben genauso. Sie rein. Das, was sie wirklich tun, haben sie lange vergessen. Gott hat uns versprochen, wenn wir nach ihm und das, was für ihn wichtig ist, unser Leben ausrichten, dann versorgt er uns mit allem, was wir wirklich brauchen. Wenn wir das, was der Prophet hier im Volk Israel sagt, einmal in die Zeit damals, also wenn wir da mal reingucken, in diese Zeit wurde das gesagt, da war der Segen Gottes tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass das, was Gott gehört hat, und ihm gehört die ganze Erde, er seinem Volk geschenkt hat. Das ist mir nicht so einfach ohne Probleme in die Tasche gesteckt worden. Das, was Gott ihnen gegeben hat, ist ihnen nicht in die Tasche gesteckt worden, sondern sie mussten dafür sich bemühen. Sie hatten lange und teilweise schwierige Wege. Gott hatte ihrem Vorvater Abraham versprochen, dass er ihnen das Land Kanaan geben wird. Und Gott hat sein Versprechen gehalten. Aber sie hatten bis dahin viel zu lernen. Und wir lesen, der Segen Gottes war daran erkennbar, dass jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzt. Was sagt uns das?
Da hat keine Mangel mehr.
Weinstöcke und Feigenbäume hatte Gott wachsen lassen. Danach hatte jeder seinen. Das war also nicht alles allgemein gut. Das heißt, Privatbesitz ist nicht verboten. Aber die Frage ist, wie viel Raum bleibt für andere noch dran? Und guck mal, hier steht ausdrücklich,
wehe denen, die Haus an Haus rein, Feld an Feld rücken, bis gar kein Raum mehr ist und ihr allein sesshaft seid inmitten des Landes.
Das heißt, Gottes Plan war immer, dass Fremde auch mit dazukommen und dass die sich von Gottes Freien nehmen dürfen und selber was aufbauen. Ich sage das ganz klar unserer Gemeinde. Nächsten Sonntag ist Wahl. Und es gibt eine Partei, die versucht, unter dem Gesichtspunkt der Besitzstandswahrung, also das festzuhalten, was den Deutschen gehört, genau den Raum für alle anderen zuzumachen. Das ist falsch. Aber vor allem für uns selber ist es wichtig, dass wir nicht in dasselbe Verhalten mit Nein kommen. Alles für sich selbst zu reichen. Wenn wir das so machen, dann nimmt Gott den Segen weg. Ich wünsche unserer Regierung, vor allem unserer Bundeskanzlerin, richtig Mut. Deutschland hat in den letzten 3 Jahren von allen reichen Ländern die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Und im selben Moment ist unsere Wirtschaft so stark geworden wie 30 Jahre nicht mehr. Das ist Segen. Da wünsche ich unserer Regierung den Mut, diesen Weg weiterzugehen. Zweiter Punkt. Ab Vers 11. Wehe denen, die schon am Morgen früh sich aufmachen, um dem Alkohol nachzulaufen, der spät am Abend bleiben, der Wein erhitzt sie, und Laute und harte Tamburinen, Flöte und Wein sind bei ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Wie kann man das mit 2 Worten beschreiben, was hier besteht, was sie uns Party macht, genau das. Gott sagt darüber, wehe. Das sage ich jetzt wirklich auch gerade wieder den Flüchtlingen. Aber natürlich nicht nur. In den letzten Jahren habe ich hunderte Leute getroffen, die sagen, ach, Deutschland so schön. Endlich kann ich ohne Probleme Alkohol trinken. Keiner darf mich korrigieren. Warum soll ich früh aufstehen und mich im Deutschkurs quälen? Reicht, wenn die Kinder sich quälen müssen. Abends ordentlich Musik und ein bisschen Stimmung. Das ist derselbe. Ein ganz anderes Modell, aber dieselbe Zerstörung. Ich wünschte, dass man, weil das ist natürlich nicht nur von Iranern hierher gebracht oder von Arabern, sondern das ist auch in Deutschland sehr verbreitet. Was ist denn das Erste, was man veranstaltet hat? Willkommensfeste. Wo gibt es den größten Frust heute? Seit einem Jahr. Bei den ganzen großen Feiern. Silvesterfeier, Stadtfest. Inzwischen hören wir fast jeden Tag, dass es irgendwo unter Alkohol zu den nächsten sexuellen Übergriffen und zu nächsten Schlägereien und bösen Lachen gekommen. Das Wichtigste ist, was war das Wichtigste an diesem Abschnitt?
Na, dass wir das auch nicht auf Gott schauen, aber die schauen nicht auf die Willen Gottes, auf die Aufgaben.
Das Wichtigste, Freunde, ist, nicht die Party ist verboten, sondern die Richtung, in die ich mich orientiere. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal, was weiß ich, zu allen möglichen Partys rennen. Es nützt nur nichts. Nichts. Es ist nicht verboten. Aber die Nutzen ist bei null. Was aber stattdessen? Ein schlimmes Gesicht machen? Oder ganz heiliges?
Wir dürfen unsere Freude haben, aber wir dürfen nicht die andere stören. Das heißt, wir dürfen alles hören, ich mache das nicht in meinem Zimmerchen.
Als ich nur noch ins eigene Bett winkel, der Ding ist das. Nee, Leute, sondern es ist uns doch hier gesagt.
Was heißt das? Die trinken, wir müssen auch trinken?
Oder? Nein. Nein, schau.
Sehen, was Gott tut.
Vers 12. Das Tun Gottes und das Werk seiner Hände ansehen. Nochmal. Party an sich ist noch nicht was Schlimmes. Die Juden haben sich damals aufgeregt, dass Jesus auf Feiern zu finden ist. Die Ausrichtung unseres Herzens ist gefragt. Das Tun Gottes und das Werk seiner Hände. Wer ein bisschen seinen Glauben ernst nimmt, der weiß, wovon ich rede. Es gibt keine tiefere Freude, als zu sehen und zu verstehen, was Gott tut. Ich nehme doch nicht das Zweit- oder Drittbeste, wenn ich das Richtige habe. Wir sind eben von Tante aus durch Stroko gefahren. Okay. Dieses Wochenende dieses Dorffest. Hähnchen und naja, Leute kommen zusammen. Ich sag mal, das ist nicht was Schlimmes, aber das verhindert das Beste. Ich bin doch nicht so doof und setze mich dort Sonntagnachmittag auf die Bank, wenn ich hier
dagegen habe.
Aber warum kann ich das so sicher sagen? Weil ich über mehr als 50 Jahre diese Gewohnheit genommen habe, die wirklich wichtigen Dinge zu tun. Und auch da erinnere ich nochmal an das Wort von Jesus aus der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Richtet euch aus. Dann schmeißt euch alles zusätzlich hinterher, was ihr wirklich braucht. Das mutet Gott uns zu. Also dass diese Herausforderung hatte für uns. Haben wir wirklich Vertrauen? Dann? Ist er wirklich wichtig für uns? Dann machen wir Erfahrungen. Viele Leute kriegen keine Erfahrung mit Gott, weil sie versuchen, das umzudrehen. Ja. Gott, wenn du machst, was ich will, dann mache ich das. Kann man versuchen? Jetzt kommt ein Zwischenabschnitt. Ich bitte euch, wirklich, ich hoffe ja, dass wir nicht nur sonntags
lesen.
Ich bitte euch, dass ihr die Bibel immer vorhält. Dann erst versteht man, warum, was und wie geschehen ist. Wir haben hier 6-mal dieses W. Aber jetzt nach dem zweiten, der ist genauso wichtig. Der steht, darum wird mein Volk weggeführt aus Mangel an Erkenntnis und seine Edlen verhungern und seine Menge lechzt vor Durst. Darum sperrt er das Totenreich sein Maul auf und reißt seinen Rachen auf ohne Maß und die Pracht meines Volkes fährt hinein und seine Menge und sein Getöse und wer dazugehört. Und der Mensch wird gebeugt und der Mann erniedrigt und die Augen des Stolzen werden erniedrigt und der Herr der Herrscharen wird im Gericht feststehen und Gott der Heilige sich heiligerweise in Gerechtigkeit. Und dort werden Schafe weiden, wie auf einer Tritt und Fremdlinge auf den verwüsteten Fluren der Fetten sich ernähren. Bis Vers 17. Darum heißt was?
Auf den Grund.
Warum gibt es diesen Zwischenabschnitt? Warum steht er nicht schon wieder im Wege?
Weil das ist das Ergebnis.
Genau. Weil diese zwei Dinge, wenn wir die nicht beachten, nämlich alles für sich nehmen zu wollen und Gott aus dem Blick zu verlieren und stattdessen sich sein Leben auf eine eigene Weise vergnüglich machen. Diese beiden Dinge erreichen für das vollständige Scheitern. Das sind genau die beiden Dinge. Es sind genau diese beiden Dinge. Wirklich. Es reicht, sein eigenes berufliches Fortkommen nur im Blick zu haben und sein Leben so einigermaßen lustig hinzukriegen, ohne dabei auf den Willen Gottes zu achten, um vollständig und endgültig zu scheitern. Ich frage ganz vorsichtig, vielleicht sind es nur diese beiden Dinge gewesen in der Vergangenheit, die dein Leben so geschrottet haben. Das wäre dann der Schlüssel, wie du auf den lebendigen Weg zurückfindest. Ihr Lieben, wer sich festgelegt hat, sich nur um sich selber zu kümmern, vollkommen egal, ob deutsch oder zugewandert, und wer sich festgelegt hat, sich die Freuden des Lebens einfach selber zu gönnen, statt diesen oft wirklich mühsamen Weg, Gottes Wort, Gottes Ziel, an die erste Stelle zu setzen, der muss sich nicht wundern, wenn sein Leben
und scharf.
Und ich sage das als Pastor. Wenn ich jemanden, der so lebt, gewarnt habe und der geht diesen Weg weiter, dann habe ich kein Mitleid, sondern dann werde ich alles tun, um die Gemeinde und auch meine Familie vor solchen Leuten zu schützen. Und ich sage das heute auch mal, was ich nie wirklich oft mache. Diese Alkoholtrinkerei ist kein Spaß. Wer das wählt, riskiert, dass er gänzlich scheitert. Ich habe das in den vergangenen Jahren oftmals gesagt. Ich habe kein Problem mit einem Muslim, der seinen Glauben ernst genommen hat und auch versucht, den hier noch ernst zu nehmen. Wenn der umkehrt, dann weiß ich, es geht den Weg Gottes ernsthaft. Aber die damals das alles so locker genommen haben, die denken, als Christ kann das so weit
vergehen. Ich glaube da.
Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Mit dem kann man nicht spielen. Für diejenigen, die den Weg Gottes ernst nehmen wollen, gibt es aber immer noch vier zusätzliche Fallen. Die lesen wir jetzt. Wehe für denen, welche die Ungerechtigkeit einherziehen mit Stricken der Falschheit und die Sünde wie mit Wagenseilen, die da sprechen. Er beeile, er beschleunige sein Werk, damit wir es sehen. Und der Ratschluss des heiligen Israels möge herannahen und kommen, damit wir ihn erfahren. Was bedeutet das?
Das ist ein ganz komisches Wort, dass diese Person geht selber, macht Sünde und selber versteht und weiß das und trotzdem geht und macht das.
Ja. Also zum Beispiel falsche Propheten, also das ist eigentlich Heuchlerei, wenn man so tut, als ob man ein Gottes Wort in den Mund und lebt eigentlich so, als würde man ihn nicht kennen. Und
ich denke, man kann das ganz leicht verstehen durch eine kleine Geschichte, die sich abgespielt hat bei der Kreuzigung von Jesus.
Sie wollte auch sagen.
Ja.
Ich denke, die Leute, das so sagen, die versuchen das. Des Zorn von Gott überprüfen.
Ja, ja, genau das. Das ist die Sache. Es gibt im Deutschen in Redewendung, die sagt, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das heißt, wenn ist ja der liebe Gott, was soll er schon Schlimmes machen? Das heißt, ich kann alles machen. Das ist Gleichgültigkeit.
Aber das gibt auch im Vers, ja. Auch zwischen uns.
Ja.
Sag mal, Gott ist so gut, passiert nichts, ist kein Problem. Das sagt man auch hier.
Das ist eigentlich dieses zweite Wehe. Es gibt Leute, die sind so, Gott macht sowieso nichts. Das ist, was wir vorhin gelesen haben. Man fragt nicht nach Gottes Willen. Also liebe Gottes, der wird schon die Augen zudrücken. Das hier geht einen Schritt weiter. Echt Gott zu provozieren. Ich sage ein Beispiel, vielleicht ist es gar nicht, vielleicht fällt das gar nichts auf, wenn man darüber wegkommt. Wenn Jesus am Kreuz hängt, in dieser Qual wegen unserer Sünde, und er ruft laut, Eli, Eli, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lama Asabtani, also das Hebräische Lama Asabtani. Dann sind die Leute drumherum, ach, er ruft Elia, Elia. Mal sehen, was passiert. Versteht ihr? Diese totale Abstumpfung. Gar nicht mehr ein Gefühl zu haben. Weißt du, was das heute ist? Da ist ein Unfall. Und da ist man nicht mehr dabei und versucht zu retten, sondern hält nur noch das Handy drauf und diese halt nicht mehr am Herzen berührt zu werden. Gott sagt, wehe darüber. Das, wenn es heißt, die Sünde wie mit Wagenseilen herbeizuziehen, diese herzlose Haltung, vor dem man sich noch 10 Jahre vorher zu Tode geschämt hätte, ist in weniger Zeit weltweit normal geworden.
Ja.
Ihr Lieben, wenn uns Sünde nicht mehr zu Tränen bewegt, und zwar die eigene zuerst, aber auch die von anderen, dann wird es gefährlich. Wenn wir so abgeschrumpft werden, und da gibt es 20 verschiedene Spielarten. Auch ganz fromme. Sagt, ja, das ist sowieso die Endzeit und Jesus kommt wieder und alles ist ganz schlimm. Aber unser Herz brennt nicht. Dann muss man aufpassen, dass man nicht auf solchen Weg ist. Das vierte Wehe. Der 20. Wehe denen, die das Böse gut heißen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, welche Bitteres zu Süßen machen und Süßes zu Bitter. Wehe denen. Im Moment ist dieses Wort, ich schätze mal, zu 60% für die deutschen Kirchen. Alles wird verdreht. Männer und Frauen sind gleich. Eheschließen kann man mit wem man will. Wen interessiert sexuelle Orientierung, wenn es doch Liebe ist? Und hunderte ähnliche Dinge. Böses wird nicht mehr böse genannt. Gutes verdreht man. Der ganze Journalismus und tausende andere Dinge laufen in genau diese Richtung. Und ihr Lieben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit fortgerissen werden in unserem Denken, in unserem Reden. Was kann uns überhaupt davor bewahren? Natürlich, nur das lebendige Wort Gottes. Die Schrift, die in der Lage ist, uns weise zu machen. Die unser Herz, unser Verstand, unseren Willen, unseren Charakter, unseren Geist, unsere Handlungen prägen muss. Deswegen werden wir im Neuen Testament gewarnt, dass wir darauf achten sollen, dass wir nicht mit fortgerissen werden durch unterschiedliche und fremde Lehren. Wann wird man fortgerissen?
Es beginnt, wenn man anfängt zu zweifeln. Da geht das Problem.
Erstens, wenn man nicht fest steht. Zweitens, wenn man nicht sich festhält. Drittens, wenn man nicht gehalten wird. Sicher ein guter Tage. Dort muss das in unserem Leben trainiert werden. Wirklich, wir müssen die guten Tage nutzen, damit wir einen festen Stand haben. Das ist das Wort Gottes. Was Jesus Christus, der Felsen. Das ist, dass wir uns festhalten, unsere Entscheidung, unsere Hand in seine zu legen. Und das ist, dass wir uns halten lassen, angebunden sein lassen. Wie kann man das Halten beenden? Gehalten werden beenden. Halten kann man beenden durch Loslassen. Und das Gehalten werden? Abschneiden. Halten ist aktiv. Gehalten werden ist passiv. Um nicht fortgerissen zu werden, brauchen wir alles Preis. Festen Stand. Festhalten, das entscheiden wir. Und gehalten werden, das geht von ihm aus. Das ist die größte Sicherheit. Aber das kann man abschneiden.
Wenn der Wadi?
Ja, abgeschnitten werde. Der Johannes der Berger, sagt Jesus.
Mach
ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Die Rebe hängt am Weinstock. Das ist unsere Sicherheit. Gott lässt uns nur so lange an ihm hängen, wie aus unserem Leben Frucht kommt. Keine Angst. Die Frucht fängt ganz winzig an. Wer keine Ahnung hat, der weiß gar nicht, dass dort mal Früchte dran wachsen. Deswegen, ich sage das für uns. Vielleicht denke ich, ach, das ist ja so wenig bei mir. Ich finde, das hat gar keinen Sinn. Keine Angst. Solange wir an Jesus hängen, will das, ist sein Leben in uns. Und wächst diese Frucht. Aber wehe, es interessiert uns nicht. Dann riskieren wir, dass wir abgeschnitten werden. Dann wird man weggerissen. Wenn eine entsprechende gesellschaftliche Entwicklung. Es gibt Zeiten, wenn eine Zeit ist, wo die Gesellschaft sich von Gott so wegbewegt. Ich habe vorgestern meine Stasi-Akte gekriegt. Staatssicherheitsakte, die Geheimdienst. Ich habe das heute mit meinen Kindern einmal kurz durchgelesen. Eine interessante Sache. Ich war gerade 18 geworden, da wurde ich gemustert, um Soldat zu werden. Und ich habe dort auf so ein Blatt mit Hand niedergeschrieben, warum ich nicht Soldat werden kann. Ich hatte das jetzt 40 Jahre nicht gesehen. Ich war selber beeindruckt, wie 1000%ig klar ich damals, ein Jahr nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, mein Leben in Jesus Christus, mich vor einem Staat verantwortet habe, mit Begründung, warum ich das nicht mache. Dass das, was damals so klein angefangen hat, sich ausgebreitet hat als Grundlage für das ganze Leben. Ihr Lieben, das heißt, wenn wir diese Dinge ernst nehmen, nimmt Gott auch uns ernst und macht das Leben zu einem wirklichen Segen. Fünfte Gefahr, wehe denen, die in ihren eigenen Augen klug sind und sich selbst für verständig halten. Das, ihr Lieben, war ein Punkt, an dem musste ich viele Jahre kämpfen. Und ich habe was Wichtiges dabei gelernt. Gefährlich für uns sind nicht nur die Schwachste, sondern genauso gefährlich sind unsere Stärken. In der Schule war ich immer klug. Kann ich nicht unbedingt was dafür. Ich sag mal, warum das? Einerseits ist das ein Geschenk. Andererseits habe ich vor allem das Training meiner Mutter sehr ernst genommen, die versucht hat, aus ihrem ältesten Sohn das Beste rauszuholen. Ich hatte das diese Woche gerade erzählt. Mein Vater hatte mir schon vor der Schule das Lesen beigebracht. Dadurch hatte ich immer einen Vorsprung. wenn meine Klassenkameraden was Neues gelernt haben, war das für mich immer schon Wiederholung. Ich habe in der zweiten Klasse das erste Mal in den Diktaten Fehler geschrieben, sodass ich nicht wie gewohnt eine 1 hatte, sondern eine 2. War kurz vorm Ende der zweiten Klasse. Wir hatten früher ganz ordentlich Diktathefte, wo nur die ganzen Diktate reingeschrieben. Boah. Und ich wusste, habe ich eine 2, bin ich mal nicht einer von den paar wenigen mit einer 1. Heute gibt es bestimmt Stress zu Hause. Wir mussten das ja immer unterschreiben lassen. Ich habe schon nicht gewartet, bis mein Vater von der Arbeit kommt. Oft meine Mutter ist gnädiger. Die hat mich sowieso immer für die Schularbeiten am meisten interessiert. Dann sieht sie, ich habe 2 Verben groß geschrieben. Was soll das? Naja, ich habe nicht ganz aufgepasst. Meine Mutter ist so explodiert. Hat das Heft zusammengeknüllt im kleinen
Ball,
einfach in den Ofen geschmissen. Ja. Gott sei Dank war schon
Frühjahr.
Der war natürlich nicht an. Aber die Katastrophe. Muss ja am nächsten Tag das Heft wieder abgeben.
Und
ich krieg ein Donnerwetter ab. Weil, natürlich, ich hatte das nicht ernst genommen. Hinsetzen. 100 Mal schreibst du Pflanzen und Bauten. Ich weiß nicht, ehrlich, ich habe mein Lebtag nie wieder einen Verb großgeschrieben. Nach 20 Minuten hatte sich meine Mutter so weit beruhigt, hat sie das
Heft abgemacht. War das
abgemischt und 10 Minuten mit dem Bügeleisen versucht, das wieder glatt zu kriegen. War nicht mehr ganz so schön wie vorher, aber ich hatte meine Lektion gelernt. Aber natürlich war ich meistens besser als die anderen. Wir waren 3 Jungs, die sich immer gegenseitig angesprochen haben.
Besser,
wer der Allerbeste ist. Am Ende war ich ein Mann, der auf seine Klugheit sich so viel eingebildet hat. Wir lesen aber wieder im Neuen Testament, dass Gott die Weisheit der Weisen zunichte macht. Warum? Dann hätten die Schwachen nämlich sonst nie eine Chance. Und er macht das auf eine nette Weise. Wenn ich dann als junger Mann gebetet hatte oder sicher war, ich will Gottes Willen tun. Zum Beispiel, wenn ich gebetet habe, dann, ich habe einen Gedanken gekriegt, was ich machen soll. Und jahrelang hatte ich Verbesserungsvorschläge. Und habe natürlich nicht gemacht. Wo ich sicher war, was ich besser weiß als er. Heute kann man darüber schon wieder schmunzeln. Das war für mich eine Qual. Zu lernen, Dinge im Gehorsam zu tun, war für mich echt schwierig. Weil, egal was jemand schon sagt, man findet immer ein anderes Argument. Eigentlich ist es nicht so schlimm, weil, wenn ich jemand vertraue, kann er mich überzeugen. Außer wenn ich denke, ich weiß es sowieso besser. Dann kann sogar der liebe Gott mit uns diskutieren und wir denken immer noch, wir haben. Bestimmt hat er einen schlechten Tag und wir müssen ihn belehren. Ihr Lieben, ihr hört sich vielleicht ein bisschen witzig an, aber das ist ein riesiges Problem. Auch in Gemeinden, auch im Beruf, im Alltag. Wenn wir diese Haltung haben, ich habe recht, weil ich gescheitert bin, dann gilt das Wehe uns. Und das ist, was ich gesagt habe. Auch positive Dinge, Talente oder Ressourcen können solche zerstörerische Wirkung und gehören genauso ans Kreuz gebracht wie unsere Sünden. Und müssen genauso bei Jesus am Kreuz abgelegt werden wie unsere Sünden. Sonst zerstören sie das Leben genauso wie schlechte Charaktereigenschaften. Und eine letzte Sache. Wehe denen, die Helden sind, um Wein zu saufen. Und tapfere Männer, um starkes Getränk zu mischen, welche den Gesetzlosen um eines Geschenkes willen gerecht sprechen und die Gerechtigkeit der Gerechten ihnen entziehen. 22, 23. Hatten wir doch schon mal, oder? Ging es nicht noch schon mal um Alkohol?
Ja, schon. Aber da geht es um Stechung. Also die Leute, die genau wissen, dass der Gottlose gottlos ist und den, weil er ihnen schenkt und Geld gibt, dann gerecht sprechen, obwohl er nicht gerecht ist.
Wie nennt sich das umgangssprachlich?
Richterweitwort.
Korruption.
Ja, Korruption.
Aber eigentlich ist das viel mehr. Dieser sechste Punkt ist vordergründig alles, was man Korruption nennt. Aber eigentlich meint es noch was anderes. Dieses Wehe gilt den Leuten, die angepasst sind. Jesus sagt uns, stellt euch nicht dieser Welt aus. Mal was zu trinken, ist für sich gesehen nicht schuld. Alkohol selber ist nicht sündig. Aber was hier bezeichnet werden, gesellschaftliche Gewohnheiten. Wo werden denn solche Deals abgeschlossen? Beim Empfang. Zum Beispiel Empfang heißt es, wenn höhergestellte Leute unter sich sind. Bei, zum Beispiel bei einer Konferenz. Dann sitzt man abends noch und dann macht man Deals. Dann wird nicht mehr offen. Ich sag mal, ich habe mir eine Gewohnheit angenommen. Gott sei Dank sehr früh, sehr lange, durch gute Lehrer ausgebildet, alle Dinge offen zu machen. Es gibt Regeln, man muss nicht jemanden beschämen. Wenn einer einen Fehler macht, gehe ich zuerst zu ihm selber und mache das nicht gleich öffentlich. Wenn ihr nicht hört, wenn ich mit ihm direkt spreche, sagt ihr, das soll ich ein oder zwei mitnehmen. Wenn ihr es noch nicht hört, erst dann darf ich das offen machen. Auf solche Regeln haben wir zu achten. Gleichzeitig dürfen wir nicht Dinge einfach im Hintergrund laufen lassen, die ganz anders sind als in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist hier der Inhalt neben der Korruption auch die Heuchelei. Wenn wir jetzt diese sechs Punkte sehen, Prophet Jesaja, mehr als 2500 Jahre vorher, dann sind das dieselben Regeln wie im Neuen Testament. Die Jesus selber und die Gemeinde gelernt. Deswegen gilt das heute für uns. Genau. Wenn wir also das Leben lieben und das, was Gott am Segen für uns hat, lieben wollen, dann tun wir gut daran, genau in diesem